Ja, die vier Ladies, die sind da ganz aus dem Häuschen gesehen und voller Erwartung und Spannung, ganz aufgeregt. Ja, und sind am Warten gesehen. Und an Weihnachten, nicht am 24. im Jahr 2020, sondern im Jahr 0, da ist das Volk Israel am Warten gesehen. Und sie sind auch so ganz gespannt gesehen und so ein bisschen fiebrig zum Teil, wie die drei Ladies da. Und sie haben gewartet auf den Messias. Und sie sind so gespannt und kribbelig gesehen, weil sie Erwartungen hatten am Messias. Und die Erwartungen an den verheißenen Messias, die sind aus Verheißungen vom Alten Testament sind die gekommen. Aus Erwartungen, die in der Bibel aufgeschrieben sind, im Alten Testament. Und die älteste von diesen messianischen Verheißungen, die steht im 1. Mose 49, 10. Und die lese ich euch noch vor. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Und diese messianische Verheißung ist Teil eines Segens, des Segens von Jakob für seine 12 Söhne. Und dieser Segen für diese Söhne, das ist eigentlich mehr ein prophetisches Wort über die Söhne und ihre Nachkommen. Und der Segen, den er über Juda ausgesprochen hat, der klang in ganzer Länge so. Und steht in 1. Mose 49 ab Vers 8. Juda, du bist es. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinem Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seine Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel im Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch. Das, der Segen Jakobs, der prophetische Segen, der gleichzeitig eine Verheißung, eine messianische Verheißung ist. Und von allen diesen Segenssprüchen, die Jakob seinen Söhnen weitergegeben hat, sticht der an Juda besonders heraus. Und das signalisiert ja schon die Einleitung. Es steht hier, du bist es, du bist es, du bist es, den seine Brüder preisen werden, dem seine Brüder dienen werden. Du bist es, aus dem Könige und Herrscher hervorgehen werden. Du bist es, aus dem Stamm, aus dem der Messias kommen wird. Und so ist es geschehen. Die großen Könige Salomo und David waren Nachkommen von Juda. Die Dynastie der Könige von Israel stammte aus der Linie von Juda. Zum Beispiel Hiskia, ein großer König. Der König der Könige stammte von Juda ab. Und der Messias war aus dem Stamm Juda. Und Jakob hatte das gesehen. Was für ein Nachkomme das ist. Ein Löwe. Und der Löwe, der ist ja der König der Tiere. Der Löwe, der hat keine natürlichen Feinde. Der Löwe, dem wird niemand gefährlich. Darum kann er sich in Ruhe lagern, wie es in diesem Bibelwort heißt. Und was er in den Krallen hat, kann ihm niemand entreißen. Darum kann ihm niemand den Raub nehmen. Schon gar nicht, wenn es ein junger Löwe ist. Der Löwe, das ist das Sinnbild für Macht, Kraft und Herrschaft. Und in dem prophetischen Segen, den Jakob über dem Sohn Juda ausgesprochen hat, sagt er, dass der Messias so sein wird. Ein Löwe. Und darum wird Jesus auch der Löwe von Juda genannt. Und dieser Löwe von Juda, der Messias, wird kommen und sein Friedensreich aufrichten. Er wird sein Friedensreich aufrichten und uneingeschränkt herrschen über alle Völker auf Erden. Frieden wird die ganze Welt erfüllen und Überfluss wird in allen Landesteilen Israels herrschen. Und der Reichtum und der Überfluss und der Segen, der wird symbolisiert durch die Rebe. Und da müsste euch ja das Herz aufgehen im Weinland, wenn die Rebe das Sinnbild ist für Überfluss und Reichtum. Und wenn man einen Esel an den Reben anbinden kann, dann müssen diese Reben sein wie Bäume. Und wenn es ein junger Esel ist, umso mehr müssen das kräftige Reben sein, die Früchte tragen und aus denen Reichtum hervorgeht. Und es wird so sein, dass man die Kleider im Wein wäscht, was ja auch ein spezielles Bild ist. Aber es ist ein Bild, dass es Wein wie Wasser haben wird. Also auch ein Bild des Überflusses. Und die Beschreibung des Herrschers mit den Zähnen, mit den strahlenden und mit der Schönheit zeigt einfach ein Bild vom Gesegnetsein. Das war der Segen Jakobs über Juda. Und so sah Jakob den Messias und so sah das Volk den Messias. Sie hatten die Erwartung, dass der Löwe von Juda kommen wird und sein herrliches Friedensreich auf Erden aufrichten wird. Sie erwarteten einen Löwen, der die Feinde Israels vernichtet. Ein Löwen, der die Besatzer, die Römischen, aus dem Land wirft. Der den Kaiser in Rom demütigen würde. Sie erwarteten einen Löwen, der Jerusalem zur Hauptstadt der Welt machen würde, der mit ihm Frieden und Heil kommen würde, dass alle Völker aus allen Erdteilen nach Jerusalem kommen würden, um ihm zu huldigen und dass das Volk in Wohlstand und Herrlichkeit leben würde. Sie erwarteten, dass mit dem Löwen von Juda ein neues Zeitalter anbricht und dass das Brüllen des Löwen die Welt aus den Fugen heben würde. Und als der prophetische Segen von Jakob sich erfüllte, sahen sie nichts von einem Löwen. Sie sahen nichts, nichts von all dem, was sie erwartet hatten, war eingetroffen. Sie sahen keinen brüllenden Löwen, der sie aus der Not rettete. Sie sahen nicht, was sie erwartet hatten. Sie sahen ein Lamm. Sie sahen das Lamm Gottes. Und Johannes der Täufer sagt das so: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Juden, die voll Sehnsucht einen brüllenden Löwen erwartet hatten, seit Jahrhunderten, sahen ein Lamm. Und das ist ja eigentlich das pure Gegenteil von einem Löwen. Genau das Konträre. Ein Löwe ist stark, ein Lamm ist schwach. Ein Löwe hat Krallen und Zähne, das Lamm hat überhaupt keine Waffen. Ein Löwe greift an, ein Lamm läuft davon. Ein Löwe überwindet, ein Lamm weicht aus. Ein Löwe beschützt, ein Lamm muss beschützt werden. Der Löwe ist ein Raubtier und das Lamm ist ein Vegetarier. Die Juden haben einen Löwen erwartet und sie haben ein Lamm gesehen. Ein wehrloses Kind. Einen einfachen Zimmermann ohne Bildung. Einen Wanderprediger. Mit zweifelhafter, anrüchtiger Gefolgschaft. Und anstatt zu brüllen, wie sie es erwartet hatten, hat er sanfte Worte gesprochen, Worte der Barmherzigkeit. Anstatt die Römer zu vertreiben, hat er gesagt, dass sie sich an die Gesetze halten sollen. Anstatt den Thron zu besteigen, wie sie es in der Vorschau sahen, hat er den Jüngern die Füße gewaschen. Anstatt Schlachten zu schlagen, hat er sie schlagen lassen. Und anstatt zu siegen, ist er am Ende gestorben. Die Juden haben einen Löwen erwartet und sie haben ein Lamm gesehen. Aber sie haben nicht alles gesehen. Sie haben nicht alles gesehen. Hätten sie genauer hingesehen, hätten sie den Löwen von Juda in der Gestalt eines Lammes entdeckt. Denn Jesus ist der Löwe im Lamm. Trotzdem, dass er Erwartungen nicht erfüllt hat mit seinem Auftreten, hat er Kranke geheilt, Blinden das Augenlicht gegeben, Lahme konnten wieder gehen, Aussätzige wurden gesund, Tote kamen wieder zum Leben, Frieden wurde auf Erden gebracht und er hat das Leben in Fülle gebracht. Jesus war der Löwe im Lamm. Jesus war der Löwe von Juda, der sich erniedrigt hat, als Lamm Gottes in die Welt zu kommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Und das hat Johannes gesehen. Darum hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, um der Welt Sünde zu tragen. Johannes hat mehr gesehen als das Volk. Johannes hat den Löwen im Lamm gesehen. Löwen, der Löwe von Juda, der als Opferlamm gekommen ist, um diese Welt zu retten. Und so musste der Löwe von Juda kommen. Er konnte nicht als Löwe kommen. Er musste als Lamm kommen. Er musste als Lamm kommen, damit er uns retten konnte und uns erlösen konnte. Als Löwe hätte er uns nicht retten können. Denn der Löwe ist kein Opfertier. Das Lamm ist das Opfertier. Wäre Jesus als Löwe gekommen, als Löwe von Juda in dieser Gestalt und Funktion, hätte er das Volk für seinen Unglauben strafen müssen. Hätte er das Volk für seinen Götzendienst zur Rechenschaft ziehen müssen. Ihre Halsstarrigkeit mit Gewalt unterbinden müssen. Ihren Eigensinn brechen müssen. Und er hätte sie für ihre Schuld richten müssen. Aber als Lamm konnte er kommen, um ihre Schuld zu tragen. Und als Lamm konnte er kommen, um unsere Schuld zu tragen. Vergebung zu bringen. Zu ermöglichen, dass wir Kinder Gottes werden. Die Türe zum Himmel aufzustoßen. Uns ewiges Leben zu bringen. Die Gotteskindschaft. Der Löwe von Juda wurde zum Lamm, damit du und ich leben können. Jesus, der Löwe von Juda, wurde zum Lamm, um dich und mich zu retten. Darum hat das Lamm eine besondere Bedeutung in der Bibel. Darum ist das Lamm die zentrale Figur in der Heilsgeschichte. Und darum feiern wir das Lamm als König. Als Löwen von Juda. Gerade im Advent, in der Erwartungszeit des Messias. Jesus ist der Löwe von Juda. Und er ist für uns zum Opferlamm geworden. Für dich und mich ist er ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Für dich und mich hat er die Schuld getragen, ist er am Kreuz gestorben. War er 3 Tage tot und im Grab. Und für dich und mich hat Gott ihn auferweckt. Und danach ist er in den Himmel aufgefahren. Und er ist im Himmel eingezogen, nicht als Lamm, sondern als Löwe von Juda. Und im Himmel wird er als Held 24 Stunden am Tag in alle Ewigkeit gefeiert, gepriesen und angebetet. Und dort regiert er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dort wartet er darauf, dass der Vater ihn auffordert, das zu beginnen, auf das wir alle warten. nämlich sein zweites Kommen. Auf das warten wir ja alle. Dass seine Herrschaft aufgerichtet wird, wie es schon in diesem prophetischen Wort von Jakob heißt, dass Frieden umfassend auf Erden wird, dass Krankheit und Tod vernichtet wird und dass es sie nicht mehr gibt, dass das Böse endgültig und für immer getilgt wird und dass seine Herrlichkeit den ganzen Erdkreis überstrahlt. Und er wird das tun als Löwe von Juda. Und er wird das tun und beginnen in einem heiligen Moment und an einem heiligen Ort, in Gottes Thronsaal. Und es wird geschehen, nachdem wir alle, die ganze Christenheit, über Jahrhunderte erwartungsvoll darauf gewartet hat. Und Johannes, nicht der Täufer, sondern der Evangelist, hat gesehen, wie sich das ereignen wird. Gott sitzt auf dem Thron und ist umgeben von Anbetung. In seiner Hand hält er einen Plan, wie er die Schöpfung, die zerbrochen ist, zur Vollendung bringen möchte. Aber es ist niemand würdig, diesen Plan auszuführen, außer Jesus allein. Und dafür wird er im Himmel angebetet und gepriesen. Dafür gehört ihm alle Ehre. Und im Himmel herrscht ein anschwellender Lobpreis, der nie endet. Und Johannes hat das so gesehen. Und wir werden diesen Text nachher hören. Matthias Elebracht wird ihn uns vorlesen. Und es ist so, dass ich euch gerne die Symbolik dieses Textes im Voraus sagen möchte, weil es dann vielleicht verständlicher ist, gewisse Dinge, die da ein bisschen speziell anklingen. Er wird ihn vorlesen und nachher werden wir einen Moment der Stille haben. Weil wir die Gelegenheit bei diesem Text haben, Jesus zu sehen, wie er im Himmel wirklich ist. Und nicht unbedingt die kitschige Variante, die in der Krippe liegt. Und wir haben einen kleinen Eindruck, was da im Himmel sich vielleicht oder sicher ereignen wird. Und ich erkläre euch jetzt die Symbolik und ich bitte Matthias dann, nach vorne zu kommen und den Text vorzulesen. Es ist ein längerer Text und lasst ihn einfach auf euch wirken, auch zu Hause, dass ihr die Nebengeräusche irgendwie abstellt und noch irgendein Radio läuft, damit ihr euch wirklich konzentrieren könnt auf den Text, der für sich selber spricht nachher. Der Regenbogen steht für Gnade, Ehrfurcht und Schönheit. Blitz und Donner stehen für das Gericht Gottes. Sieben Fackeln mit Feuern sind der Geist Gottes. Die vier himmlischen Gestalten um den Thron sind Cherubinen und Seraphinen. Die 24 Ältesten stehen für das erneuerte Gottesvolk, für das Volk Israel und für die Christenheit. Das gläserne Meer steht für Frieden im Himmel, im Gegensatz zum Chaos auf Erden. Horn, Hörner steht für Stärke. Und sieben Hörner stehen für absolute Macht. Jetzt bitte ich dich, Matthias, uns den Text vorzulesen.
So, guten Morgen miteinander. Ich durfte den Text jetzt viele Male lesen, weil ich musste mich ein bisschen vorbereiten und ich habe sehr profitiert davon, einfach von dem, was da beschrieben wird. Es ist einfach gewaltig. Danach sah ich und siehe, eine Tür aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsdann wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron. Anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron aus gingen Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten. Voll Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen. Und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel. Und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe. Tag und Nacht sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Was ich gelesen habe, beschreibt, wer Gott ist, wie Gott angebetet wird, aber wer ist Jesus? Im nächsten Kapitel. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah, mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten, ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und die Gestalten und die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Gott sei Lob, Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
Wer ist würdig, das Buch aufzumachen? Wer ist würdig, den Plan Gottes mit deren Erden und uns Menschen zum guten Ende zu bringen? Es ist Jesus Christus, das Lamm Gottes, der König von Juda. Es ist der Jesus, der aufgefahren ist in den Himmel. Es ist der Jesus, der auf dem Thron sitzt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Jesus, der eben nicht mehr das hilflose Kind in der Krippe ist. Nicht mehr der sonderbare Sohn von einem Zimmermann aus einfachen Verhältnissen. Nimm den mittellosen Wanderprediger, der zu oben nicht gewusst hat, wo er schlafen wird mit seinem Gefolge. Nicht der unbedeutende Rabbi aus der Provinz, wo sie in Rom ein müdes Lächeln übrig hatten für ihn. Nimm das wehrlose Opferlamm, wo der Johannes gesehen hat und alle, die bei den Ereignissen auf Golgatha dabei sind. Sondern es ist der Löwe von Juda. Der Löwe von Juda, wo alle Weisheit gibt und alle Macht und alle Kraft. Der, wo gepriesen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, von allen Geschöpfen im Himmel und in der kommenden Welt, von allen Geschöpfen. Und dem Jesus folgen wir nach. Und der Jesus ist mit dir. Der ist mit dir in dieser komplett verrückten Zeit, in der wir drin leben, wo man nicht weiss, was nächstes Jahr nicht noch verrückt passieren wird. Der Jesus, der Löwe von Juda, ist mit dir in deinen ganz kleinen Herausforderungen, in deinen grossen Herausforderungen, in deinen Nöten, in deinen Ängsten vielleicht auch, in den Momenten, wo du verzweifelt bist und keinen Ausweg mehr siehst, dann ist der Jesus mit dir. Es ist der Löwe von Juda. Und dem Löwe von Juda gehört alle Sieg. Er ist der Überwinder. Er wird herrschen in Ewigkeit. Im Himmel sehen das alle täglich. Wir sehen das vielleicht nicht, weil unsere Augen verschlossen sind. Aber wegen dem ist es nicht weniger wahr, sondern eine Tatsache. Und ein Grund, ihn anzubeten.